einen wunderschönen guten Tag, Abend, Nacht, Morgen, wann auch immer ihr zuhört.
Wir freuen uns über jeden einzelnen Hörer.
Ja, willkommen bei Nerdgasm, dem seuchensicheren Podcast. Heute mit Mundschutz.
Sind wir heute ein wenig stumpfer, exakt.
Ja.
Sicherheit geht vor und so.
Aber Toni, ich glaube, also wir nehmen das ja immer noch über Discord auf und eigentlich bin ich hier alleine. Und ich glaube, die Viren schaffen es nicht durchs Mikro.
Das halte ich für ein Gerücht. Das ist ein Risiko.
Meinst du? Das ist hier alles schon richtig nass vor meiner Nase.
Ja, das ist auch nicht Sinn der Sache.
Ja. Ich sitze hier auch alleine im Zimmer. Also ich glaube, das ist safe. Wir können die Masken ruhig runternehmen.
Na komm, lass mal abmachen.
Oh.
Echt beklemmt, so ein Ding.
Ja, definitiv.
Puh. Boah,
ich höre dich jetzt auch viel besser als vorher. Wahnsinn.
Ja, du hast eine wesentlich klarere Artikulation.
Ja, das war vorher so stumpf.
Dumpf, möchte man meinen.
Stumpf, dumpf. Ja, worüber wollen wir heute reden?
Sicherheit.
Sicherheit? Okay.
Sicherheit.
Okay.
Sicherheit safe. Geht vor.
Alles safe?
Nochmal einen schönen Gruß an unsere werten Hörer und Hörerinnen. Wir hoffen, ihr seid alle gesund. Bleibt gesund. Wascht euch die Hände. Haltet Abstand. Bitte haltet Abstand. Menschen sind sowieso, ich meine, ich als introvertierte Person finde Menschen sowieso immer so ein bisschen eklig. Besonders wenn es viele sind. Ich finde es irgendwie witzig, dass jetzt ein Großteil der Welt ähnlich denkt, wenn sie Menschen sieht. So nach dem Motto, der könnte krank sein. Er könnte infiziert sein mit dem Zombie-Virus. Ja, egal. Egal. Ich glaube, das Thema des heutigen Podcasts passt irgendwie sehr schön zur derzeitigen Situation, aber die Idee ist nicht aus dieser Situation entsprungen, sondern kam natürlich direkt aus dem Rollenspiel. Und zwar geht es um Sicherheit, Safe Play.
Mhm. Also was ist Safe Play und wie passiert das und wie kommt man da raus? Also wie wird man das wieder los? Mhm. Toni, erzähl mal, du warst da schon drin im Safe Play.
Ich war schon im Safe Play.
Ja.
Ich war schon in der Danger Zone. Twilight Zone. Nun, also ich persönlich würde Safe Play als etwas bezeichnen, was halt auch natürlich im direkten Leben schon auch passieren kann, wenn man das denn so anwenden möchte, das analog. Das ist etwas, was also ich als Spieler schon getan habe, weil ich Angst um meinen Charakter hatte, aufgrund von eben Erfahrungen oder Befürchtungen, Vermutungen, Erwartungen, die ich an dem Spiel hatte, was dann dazu geführt hat, dass ich gewisse Handlungen, die mein Charakter vielleicht getan hätte, aber selber als Spieler nicht getan habe, eben aus Angst, dass etwas Schlimmes passieren könnte. Lieber auf Nummer sicher gehen, lieber einmal mehr zurücknehmen und das kann auf Dauer einem unheimlich den Spielspaß nehmen.
Mhm. Ja, absolut. Also es ist nachvollziehbar, wenn sowas passiert. Das ist bei uns in der London-Runde der Fall gewesen. Da war die Welt zu einem gewissen Zeitpunkt sehr aggressiv euch gegenüber oder bestimmten Charakteren eures Klüngels gegenüber. Und dann sind sehr viele auch für die Charaktere traumatische Dinge passiert, die natürlich auch den, die Handlung beeinflussen, die der Charakter vollzieht und die man dann natürlich auch als Spieler durchzieht. Von der Sache her ist das Safe Play in dem Fall oder in der Situation, in der du oder dein Charakter waren, gar nicht so ins Gewicht gefallen. Das Problem war dann, dass es Situationen gab, wo du letztendlich ja bereut hast, dass du in dem Safe Play saßt. Ja. Und das ist dann der Punkt, wo man sich Gedanken machen muss, wie komme ich aus dem Safe Play wieder raus? Mhm. Was war die Ursache und wie können wir es beseitigen? Genau.
Genau. Das ist auch etwas, was man als Spieler, wie auch als Spielleiter ein wenig im Hintergrund behalten sollte. Man spielt ja, finde ich, die Kampagnen ja vor allen Dingen, weil es Spaß machen sollte und weil es Spaß macht. Deswegen macht man ja das Rollenspiel. Aber es ist nun mal nicht immer alles vorhersehbar. Also besonders, wenn für die Spieler sehr wenig vorhersehbar ist, dann macht das ja auch so ein bisschen den Spannungsbogen und den Nervenkitzel aus. Es kann aber dazu führen, wenn die Welt für den Spieler oder für den Charakter subjektiv zu krass zurückschlägt, dass man eben als Spieler dann gewisse Entscheidungen trifft, um eben, wie im wahren Leben eigentlich auch, man versucht dann eine ähnliche Situation zu vermeiden und handelt dann dementsprechend in einer ähnlichen Situation dann anders, wo man sich halt vielleicht im Nachhinein eben auch fragt oder sich denkt, scheiße, hätte ich das mal anders gemacht.
Hm.
Ne?
Ja.
Und da ist die Frage.
Ja.
Ja, das, Entschuldigung, ich rede gerade voll viel.
Alles gut.
Da ist halt die Frage, nicht nur für den Spieler, sondern auch als Spielleiter, wie geht man damit um? Ich meine, wenn ich das als Spieler merke, ist das eine Sache. Das kann mich im ersten Moment natürlich ziemlich ärgern. Das kann mich im nächsten Moment aber auch zu der Frage bringen, wieso, weshalb, warum und wie kann ich das ändern? Und das geht am besten eben mit der Rücksprache bezüglich des Spielleiters.
Ja, das ist sowieso, also wir sagen ja immer, kommuniziert miteinander, tauscht euch aus, redet. Bei uns war das dann auch der Fall. Wir haben kommuniziert, hatten eine längere Diskussion über die derzeitige Situation in-game. Und
allgemein war das in-game. Ne? Ja. Das hat eine Diskussion, war naja, eigentlich eine Diskussion
zwischen zwei Spielern und dem Spielleiter. Die anderen Spieler wurden mit reingezogen und haben dann im Nachhinein erklärt, dass sie es gar nicht so krass empfanden. Aber es hat halt zwei Spieler getriggert und das war auch völlig okay. Ich habe mir das ja angehört und ich habe ja versucht, eine Lösung zu finden. Ich glaube, bis jetzt funktioniert es ganz gut.
Mhm.
Aber das ist halt wie zur Zeit, deswegen hat Toni wahrscheinlich auch die Einleitung so schön gefunden, wie gerade zu Corona-Zeiten, da kommt ein fetter Virus und dann stürzen wir uns in Safe Play, krasse Kontaktbeschränkungen, alle bleiben zu Hause, Spielplätze zu, Schulen zu, Läden zu. Und dann ist man im Safe Play und merkt auf einmal, scheiße, jetzt funktioniert ja nichts mehr. Keiner hat mehr Geld, kaum noch eine geht einkaufen, alle drehen durch.
Die Läden sind zu,
genau.
Man kann nicht mal mehr saufen gehen.
Dann muss man sich Strategien überlegen, wie man da wieder rauskommt aus diesem Safe Play. Ja, jetzt braucht man nicht darüber diskutieren, wie die Strategien bezüglich der Corona-Vorgehen oder der Vorgehen in der Corona-Krise sind. Ich glaube, da herrscht sehr viel Zwiespalt.
Diskrepanz möchte man es nennen.
Ja, und bei uns war die Lösung ein Zeitsprung in-game.
Das können wir leider im realen Leben nicht tun.
Leider nicht.
Wir können jetzt nicht super bis September vorskippen und sagen, die letzten paar Monate sind irgendwie passiert. Apropos, ich habe auch Wein.
Ach so, cheers.
Cheers.
Ja, wir trinken. Gut.
Man muss ja irgendwie weitergehen. Da trinkt man halt ein Schnäpschen oder so.
Ja. Der Zeitsprung hat bei uns einiges gerettet.
Mhm.
Beziehungsweise auch für einige Spieler sogar noch verbessert. Also auch Spieler, die das gar nicht so gewünscht hatten, einen Zeitsprung. Für die ist dann doch noch einiges rausgesprungen an Wünschen. Und ja, letztendlich haben wir, empfinde ich so, alle gewonnen. Momentan.
Na, ich glaube, das war auch nochmal eine gute Möglichkeit, als Spieler so ein bisschen mit seinem Charakter nochmal ins Reine zu kommen. Beispielsweise ist mir dann aufgefallen, als ich länger darüber nachgedacht habe zum Beispiel, das hatte ich dir auch erzählt, durch das, was da eigentlich passiert ist, habe ich ja schon über eine gewisse Zeit mehr oder minder wahrscheinlich dieses Safe Play betrieben und eben quasi meinen Charakter in seinen Handlungen beschränkt. Und war mir dann an einigen Stellen auch sehr, sehr unsicher, wie mein Charakter eigentlich reagieren würde. Also ich, wenn man das so möchte, um das objektiver zu betrachten, ich hatte mich quasi von der Charakteridee sehr entfremdet als Spieler. Und dieser Zeitsprung hat da zum Beispiel die Möglichkeit geschaffen, nochmal in mich zu gehen, beziehungsweise mir zu überlegen, was würde denn Herschel überhaupt in dieser Zeit tun? Was würde er machen, wenn das jetzt quasi ein wenig Zeit da ins Land geht und er sich irgendwie beschäftigen muss? Und das haben, glaube ich, auch alle Spieler, soweit ich das mitbekommen habe, ohne die Details zu kennen, haben auch diesen Zeitsprung entsprechend genutzt, um gewisse Dinge mit ihren Charakteren anzustellen oder auszuspielen. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, absolut. Aber das war auch ein relativ großer Zeitsprung. Dafür, dass wir ja quasi Minute für Minute normalerweise in-game erspielen. Und jetzt haben wir, ich glaube, seit Oktober haben wir insgesamt 2 Wochen in-game gespielt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Boah. Oder gerade 3 Wochen.
Ich glaube, fast 3 Wochen.
3 Wochen,
wobei, die vergangen sind. Wobei, haben wir nicht irgendwann im August angefangen? Wir hatten irgendwann in Semesterferien angefangen, das weiß ich noch.
Ja,
weil aber wir nämlich immer Dienstag gespielt haben.
Ja, aber das war, mir geht es jetzt um das Ingame.
Ach so.
Wie viel Zeit da jetzt vergangen ist.
Ach so, ja.
Und ich glaube, es waren ungefähr 3 Wochen.
Das kann sein.
Die für die Charaktere vergangen sind, an denen wir ein halbes Jahr gespielt haben. Ein bisschen mehr sogar. Und dann haben wir jetzt einen Zeitsprung gemacht von 4 Monaten. Das heißt, der ist 5-mal länger als die Zeit, die wir quasi in der Kampagne schon verbracht haben.
Mhm.
Und da muss natürlich jeder sich überlegen, was ist mit dem Charakter passiert. Der muss sich ja entwickelt haben in irgendeiner Form. Und da kommen wir zum zweiten Teilthema des heutigen Abends. EP, also Erfahrungspunkte und wie man in-game lernt. Ich hatte ja schon mal gesagt, dass bei mir in meinen Runden kaum EP fließen.
Mhm.
Vor allen Dingen jetzt in der London-Kampagne, da gibt es gar keine EP, sondern die Spieler lernen mit ihren Charakteren nur in-game und müssen sich alles erarbeiten, was der Charakter dann irgendwann mehr können soll als vorher. Genau. Und da hatten sich einige Spieler, ja auch Herschel, überlegt, für ihre Charaktere, was kann der denn ausgebaut haben? Womit hat er sich denn beschäftigt? Und ist er denn überhaupt irgendwie über sich hinausgewachsen oder ist er in dem geblieben, was er bis jetzt auch gemacht hat? Ja, und dementsprechend haben sie relativ unterschiedlich alle gelernt. Es gibt welche, die haben Punkte in Ding erlangt, das hätten sie jetzt auch einfach so im Spiel wahrscheinlich innerhalb von 1-2 Wochen erreichen können, in-game 1-2 Wochen.
Ja.
Und das haben sie jetzt halt innerhalb von 4 Monaten erreicht. Aber solange das zu der Zufriedenheit des Spielers führt, ist es völlig im Rahmen und völlig in Ordnung. Und ja, ich glaube, Herschel hat auch ein paar Punkte irgendwo noch geskillt.
Ja, ich glaube vor allen Dingen, wobei, ich weiß nicht, ob wir das explizit jetzt schon erspielt hatten, weil das, was ich nämlich meinte zum Beispiel, was ich gerne erspielt hätte, wären seine ersten Punkte, beziehungsweise sein erster Punkt in einem taumaturgischen Pfad.
Hm.
Ja, für Kenner unter euch ist ja bekannt, dass die Tremere mehr oder minder zaubern können, in Anführungszeichen, und da eben verschiedene Pfade auf verschiedenen Stufen erlernen können. Und da war uns dann schon klar, also uns ist klar, als Spieler, der hat das definitiv geschafft, sich da und da den ersten Punkt zu erarbeiten. Aber du hattest trotzdem gesagt, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, dadurch, dass das der erste Punkt ist, dass wir das nochmal expliziter dann ausspielen, in Anführungszeichen.
Ja, also das war so ein neuer taumaturgischer Pfad. Das ist ein bisschen wie eine neue Disziplin zu erlernen oder sowas. Das möchte ich lieber erspielt haben, als einfach festzulegen, ist einfach halt passiert. Finde ich schade, das so festzulegen. Und deswegen wollen wir das noch erspielen. Vielleicht auch nochmal einfach zu zweit, im Rückblick oder ähnliches. Mhm. Da können wir uns noch ein bisschen was überlegen.
Ja. Ganz entspannt. Aber das ist zum Beispiel, also was ja immer die Situation ist, die Diskussion pro EP, gegen EP, in der Regel sind ja EP dafür da, dem Spieler auch so ein bisschen, das ist eine andere Form von Loot. Es ist halt das Leveln. Ne? Und das muss halt drin sein in dem Spiel. Da sind wir uns ja einig. Weil man entwickelt sich ja auch als Mensch weiter und dementsprechend hat man natürlich auch Bock, dass der Charakter sich gewiss entwickelt. Nur ist das eben mit EPs so eine Sache. Ne? Also wir Spielmacher machen das ja ohne, weil wir die Sachen eben gerne erspielt haben wollen, was natürlich Sinn ergibt. Also im Leben kommt jetzt jemand auf euch zu und sagt, ihr habt jetzt 10 Erfahrungspunkte, legt die irgendwo rein. Ihr könnt mir jetzt natürlich 3 Punkte in Singen reinhauen und hab aber überhaupt nichts dafür gemacht, um diese Fähigkeit zu üben. Das ist halt auch problematisch in manchen Stellen, wenn EPs verteilt werden und eben Spieler frei darüber entscheiden können, wohin mit diesen Punkten. Ja. Das ist ein bisschen unrealistisch.
Ja.
Also aus der Sicht betrachtet.
Genau. Also ich mag das auch nicht als Spielleiter, weil ich gerne darauf bedacht bin, dass die Spieler bei ihren Charakteren bleiben, die sie bauen, und sie aktiv weiterentwickeln. Und wenn ich jetzt jemanden, weiß ich nicht, 3 Runden hintereinander 7 EP gebe und der dann einfach anfängt, seine Fähigkeit neu zu entwickeln, Beispiel Singen, und das ist aber ein Troll und er kann musikalisch vorher noch nie was gemacht.
Kein
und hat
Charisma,
sich jetzt,
kein gar nichts.
Und hat jetzt einfach beschlossen, ich kann singen wie eine Lerche. Das ist unrealistisch. Und auch wenn der Spieler sagt, ich kenne das von anderen Spielleitern, die sagen, na gut, hau dir da die Punkte rein und guck mal, ob du begründen kannst, wie du das gelernt hast. Und da sagt der Troll, na klar, ich habe hier die letzten 2 Wochen durchgesungen. Hatte aber gar nicht in-game. Und er hatte auch vorher keine Neigung in diese Richtung, sondern der Spieler hat sich einfach gedacht, es wäre ganz nice. Und ich mag das nicht. Das macht die Welt unlogisch. Das ist auch für die anderen Spieler doof. Die Spieler wollen auch nicht, dass ich Gott spiele als Spielleiter und einfach ein Klavier vom Himmel fällt, wenn es mir passt oder wenn es den Spielern passt. Und genauso will ich als Spielleiter nicht, dass Willkür in der Charakterentwicklung herrscht. Also das ist einfach meine Art, das ein bisschen zu steuern, damit nicht irgendwann jemand kommt und sagt, ich habe jetzt übrigens 8 Punkte im Bogenschießen. Und du dann da sitzt als Spielleiter, aha, du hast Stärke 1, Geschicklichkeit 1 Punkt, aber du kannst Bogenschießen 8. Aha.
Versuch mal drauf zu würfeln.
Genau. Das sind unlogische Verknüpfungen, die ich gern vermeide. Ja. Und deswegen wird bei uns nur durch Handlungen und durch konkrete Ansagen gelernt. Und bei uns gibt es in einer gewissen Form auch EPs. Es ist nicht so, dass ich sie nicht vergebe. Es wird nur anders gehandhabt. Unsere Spieler müssen, wenn sie irgendwas neu machen oder ausprobieren wollen, dürfen sie immer drauf würfeln. Natürlich. Und dann gibt es, wenn sie das schaffen oder besonders gut schaffen, gibt es dann immer einen Strich. Es gibt immer die Ansage, macht ihr einen Strich, weil es funktioniert hat. Und wenn es 5-mal geklappt hat, dann gibt es den Punkt. Und das entspricht quasi jeweils einem EP, weil neue Punkte kosten innerhalb von Disziplinen bei uns 5 EP. Ja, und so haben sie dann quasi pro Aktion ein EP bekommen. Wer sich im Vampire auskennt, der denkt sich, oh, das ist ganz schön großzügig für die Lerngeschwindigkeit. Ja, und so funktioniert es aber auch bei Fähigkeiten und Fertigkeiten bei uns. Und bis jetzt gab es noch keine Klagen?
Nee. Es ist auch, eben hat halt irgendwie Hand und Fuß, wenn wir mal ehrlich sind, ne? Muss man dazu sagen, wir hatten das auch teilweise, glaube ich, in der Halle-Runde, dass wir nach jeder Runde oder nach allen zwei Runden irgendwie da gesessen haben und überlegt haben, also mit dir zusammen, okay, du hast jetzt das und das ziemlich geübt, mach dir da mal irgendwie einen Punkt oder merk dir das und dann, wenn du das nochmal schaffst, das waren so die Anfänge, glaube ich, von dem, wie wir es jetzt machen. Man muss aber dazu sagen, ich glaube, in Halle, da hatten wir auch, haben wir auch einfach viel unregelmäßiger gespielt, ne?
Ja.
Das ist natürlich dann, ich sag mal, undankbarer, was so die Charakterentwicklung angeht, als wenn man eben eine Runde hat, mit der man regelmäßig spielt und in der man regelmäßig dazu kommt, eben sich zu entwickeln. Wenn wir jetzt beispielsweise sagen, so nach 3 Wochen Realzeit, da haben wir 3 Termine gespielt, haben wir vielleicht 4 Abende geschafft, im besten Fall. Dann hat man das jetzt, wenn man eine Sache pro Abend üben wollte, hat man schon 4 Striche gesammelt. Fehlt nur noch der letzte Strich. Das geht halt schlechter, wenn man sehr unregelmäßig spielt. Ne? Ja. Ich finde auch dieses System, also es ist ja in dem Sinne ja nicht sehr willkürlich, sondern du sagst ja, es steckt halt was dahinter mit diesen 5 EPs, die man ja für die Disziplin dann einsetzen müsste für den nächsten Punkt. Man ist natürlich als Spieler in der Pflicht, das mehr auszuspielen, was ich gut finde. Davon lebt ja nun mal das Rollenspiel. Und man kann auch nicht dazu neigen, was mir zum Beispiel beim DSA-Spielen mal passiert ist oder bei Pathfindern, wo man halt auch teilweise nur reine EPs bekommt. Man landet jetzt in einem Abenteuer und man musste, das Beispiel, wir sind in einem Abenteuer gelandet, irgendwie zur See gefahren, keiner von uns konnte schwimmen. Ja, da war natürlich klar, dass wenn das jetzt alles vorbei ist, dass ich mir einfach für den Fall der Fälle wieder zwei Punkte in Schwimmen reinhaue. Obwohl mein Charakter das weder geübt hat, noch dafür Veranlagung hat, etc. pp. Einfach nur, weil könnte ja nützlich sein fürs nächste Mal. Ne? Das verhindert eben dieses gerichtete, du musst begründen und dich auch damit auseinandersetzen, wie du was anstellen möchtest.
Ja. Bei uns haben sich alle relativ schnell dran gewöhnt. Wir haben Ingame-Charaktere, die haben Dinge gelernt, die waren so gar nicht nötig. Sie sind quasi als Bonus entstanden. Zum Beispiel Nino, der seinen Waffenschein gemacht hat. Ganz fleißig. Jede Runde gestartet ist mit "Ich gehe zum Schießstand". Und da ist dann später Taya auch drauf aufgesprungen, die jetzt auch immer schießen geht. Und so wird halt gelernt. Und dann haben wir unsere Tremere, die immer fleißig üben, ihre Magie. Wir haben den einen Tremere, der macht immer irgendwas mit seiner Magie. Und Herschel, der sich sehr schön konzentriert und wenn dann immer richtig was macht, nicht so nice. Immer ein bisschen, sondern wenn dann richtig. Und dann haben wir zum Beispiel jetzt auch den Nozzy, der bei uns in der London-Kampagne noch existiert, die sich natürlich absolut in Verdunklung skillt, immer wieder so. Ich gucke mal, ob meine Aura jetzt auch weg ist. Ich mache mich mal weg und will mal ganz weg sein. Und so eine Ansagen kommen da. Und ja, ich finde es gut. Mir macht es auch als Spielleitung sehr viel Spaß zu sehen, wie ihr kreativ werdet, gerade beim Erlernen neuer Fähigkeiten, die über das hinausgehen, was ihr schon könnt. Weil man sich ja dann auch als Spieler Gedanken machen muss, wie funktioniert denn das eigentlich? Ja, zum Beispiel, was hatten wir? Astralleib. Das war sehr schön, das zu erspielen mit Nino zusammen, glaube ich, war das.
Ja, genau.
Nino konnte das noch nicht, einen Astralleib ausbilden. Und,
das ist Auspex.
Ja, genau. Und da haben wir dann, also er hat einfach gesagt, es wäre ganz nützlich, wenn es jetzt klappen könnte. Und er war von seiner Entwicklung her genau eine Stufe davor. Also es war die letzte Stufe, die dahin geführt hätte. Und die hat er noch nicht gehabt. Deswegen durfte er drauf würfeln. Und hatte auch richtig Glück. Und ja, dann musste er sich vorstellen, wie das funktionieren soll. Und so wie mir der Spieler bzw. die Spielerin das dann beschrieben hat, wie sie denkt, wie es funktionieren sollte, hat es dann auch ziemlich gut funktioniert.
Hm.
Und dann gab es auf einmal ganz neue Herausforderungen. Ja, wie steuere ich so einen Astralleib? Wie mache ich das, dass ich jetzt nicht zum Mond fliege? Und sowas. Das war für mich eine sehr coole Situation, wie das gelernt wurde. Weil das sind auch Sachen, über die würde man sich wahrscheinlich einfach so keine richtigen Gedanken machen. Man liest halt irgendwie im Regelwerk, ja, Auspex, Astralleib, oh, ist ganz nützlich, skill ich das mal. Und dann heißt es irgendwann nur noch ingame, ja, ich mache ein Astralleib, ich guck mal. So. Und das ist einfach schade, da geht viel verloren von der Welt.
Ja. Es kommt halt immer darauf an, auch wo die Spieler dann selbst starten, ne?
Mhm.
Beispielsweise, wenn jetzt jemand eine höhere Stufe an Auspex hat, dann ist es für den natürlich nichts Neues. Ich glaube, das war auch tatsächlich das erste Mal, dass wir derartig explizit diesen Astralleib so ausgespielt haben. Natürlich, wir hatten in vorherigen Runden das beschrieben mit der Astralwelt und dieser Projektion, aber in der Theorie hatte das, glaube ich, jeder von den Charakteren, die das bis dato gemacht hatten, schon irgendwann mal gemacht.
Mhm.
Also war das natürlich auch eine ziemlich interessante Erfahrung für uns als Spieler. Und das gibt natürlich in-game auch Input. Nehmen wir jetzt beispielsweise den Nino, der da nun mal seinen Astralleib gemacht hat. Und daneben war irgendwie so Herschel, der Nasenbluten kriegt, wenn er irgendwas mit Auspex zu tun hat, direkt, der das in der Theorie zwar kannte, aber überhaupt keine Ahnung hat, wie er sich das Ganze vorzustellen hat oder was da gerade wirklich vonstatten ging mit Nino, der dann natürlich auch irgendwie reagieren musste oder dem, was Nino berichtete, gegenüberstand. Das ist natürlich auch immer Input.
Also ich kann für mich zusammenfassen, ich werde das wahrscheinlich in all meinen Runden beibehalten. Es wird nur ingame gelernt. Ich habe das sehr zu lieben und zu schätzen gelernt.
Mhm.
Nochmal zurück zur Halle-Runde. Da gab es bei uns EP. Die habe ich verteilt nach jeder Runde.
Genau, aber eben explizit verteilt.
Genau.
Das also war weniger
explizit, jeder Spieler hat eine eigene Anzahl an EP bekommen, je nachdem, was er innerhalb der Runde geleistet hat. Da hatte ich dann natürlich auch noch die Herausforderung, mal abgesehen vom Leiten und aufpassen, was sonst so passiert, mir für jeden Spieler eine Strichliste zu machen oder Notizen zu machen, was tut er denn, also für den Charakter, nicht für den Spieler. Mhm. Und sind da irgendwelche Achievements dabei und war da was Herausragendes oder war das alles im Rahmen seiner Möglichkeiten und das auch abzuwägen. Das ist sehr stressig stellenweise als Spielleitung und ja, es gibt natürlich auch noch die Variante, dass man sagt, gut, es haben ja alle mitgemacht in der Runde und jeder hat ja irgendwas gemacht, also gibt es pauschal 10 EP für jeden oder so. Das finde ich immer sehr schade, weil dadurch besonders motivierte Charaktere hinten runterfallen und faule Charaktere belohnt werden. Das ist schade.
Mhm.
Und klar hat man dann eine gewisse Fairness innerhalb der Gruppe, aber Fairness ist nicht gleich Gerechtigkeit. Und
das ist ein schönes Sprichwort, das könnte man sich auf T-Shirts drucken.
Ja, ich mag da lieber die Form der gerechten Verteilung. Deswegen dann individuell, beziehungsweise jetzt, wie wir es machen, richtig Schritt für Schritt lernen. Mhm. Ja.
Weil man, glaube ich, auch sagen muss, dass man nicht zwingt zwischen, was hattest du gesagt, faul und engagiert?
Ja.
Ja, man kann auch einfach das dementsprechend, wie das halt so ist, in dem und jenem Moment, an dem Abend hat halt die Person oder der Charakter für die Gruppe mehr oder minder mehr geleistet, in der nächsten Runde dann dementsprechend der andere Charakter. Und das ist ja dann auch in dem Sinne eine Form von Gerechtigkeit. Aber es ist ja, liegt ja dann an jedem selbst, inwieweit er dann dazu geneigt ist, sich was zu verdienen, in Anführungszeichen, oder eben sich nicht zu entwickeln, in Anführungszeichen. Ich muss gestehen, ich wäre auch niemals auf die Idee gekommen, von Anhieb Herschel überhaupt in irgendwas groß skillen zu lassen. Weil ich mir halt am Anfang dachte, ja, solider Charakter, der hat ordentlich was auf Kirsche, reicht erstmal. Wenn nicht unser werter Mitspieler in London wäre, der ebenfalls in Tremere spielt und der erstmal ordentlich vorgelegt hat mit Skillen. Also der auch sehr, sehr experimentierfreudig ist, was auch eine unheimliche Freude ist, als Spieler dabei zu sein und ich denke auch als Spielleiter, weil der nun mal mit unheimlich kreativen Ideen kommt, um so gewisse Sachen umzusetzen. Und da fängt so das Charakterplay richtig an. Du hast zwar dieses System und du hast ja deine Punkte oder deine Disziplin und deinen Charakter, aber wenn man sich dann überlegt, wie man das, wie man sich wirklich entwickeln könnte oder was man eben noch machen könnte, um dieses und jene doch noch zu erreichen, das ist so, ist eine Entwicklung. Das ist sehr schön. Das zeugt von Evolution. Man beschäftigt sich halt mit dem Charakter. Man nimmt ihn halt nicht nur dahin, sondern man versucht halt eben auch was draus zu machen und mit denen zu machen. Und das ist halt besonders cool, wenn sämtliche Spieler in einer Runde den ähnlichen Geist haben. Aber da braucht halt immer irgendwie einen gewissen Anstoß beziehungsweise so eine Möglichkeit, einfach die Umgebung zu schaffen, dass das in der und der Form eben vonstatten gehen kann.
Ja. Ja, das ist, zum einen wird die Möglichkeit natürlich durch die Welt selbst geschaffen. Es kann ja sein, dass die Welt derartig stressig funktioniert, dass man da gar keine Zeit hat, irgendwelche zusätzlichen, außer der Reihe Dinge zu lernen. Also sowas wie Hebräisch fließend.
Eine Abenteuerreise, in der auf jede halbe Meter ist ein Monster.
Ja, genau. Da ist das aber schlecht möglich. Man auch gewisse Dinge. Ja, man lernt, ohne Zweifel. Aber halt nicht unbedingt Hebräisch fließend. dann gibt es natürlich auch immer noch die Frage, ab wann lernt man denn neu dazu? Also letztendlich ist ja jede Praxis, die ich tue, auch über oder mit Dingen, die ich schon kann, ein gewisser Lernprozess. Man kriegt eine Routine rein und wird immer besser da drin. Das stimmt bis zu einem gewissen Punkt. Ich mag sehr das Beispiel des Toilettengangs.
Auch wenn das jetzt bin ich gespannt.
Vielleicht jemanden erröten lässt. Als Kind lernt man irgendwann auf Toilette zu gehen. Nicht mehr, also bis dahin hat man einfach alles laufen lassen und hat eine Windel im besten Fall um. Und dann hat es die Mutti oder der Papi weggemacht und da war alles wieder tutti. Und irgendwann fangen dann Mama und Papa an, das Kind auf den Topf zu setzen. Das ist dann ziemlich blöd für das Kind und es ist ganz oft Theater. Aber irgendwie lernt man das. Man lernt dann, auf Toilette zu gehen. Und dann hat man quasi einen Punkt in Toilette gehen. Das heißt, ich muss mal irgendwie groß oder klein. Das heißt, ich gehe zu Mama und die setzt mich dann auf den Pott. Das ist der erste Punkt. Und dann baut man das ein bisschen aus, bis zu dem Punkt, wo man dann alleine gehen kann und dann irgendwann auf der Schüssel sitzt und rufen kann, ich bin fertig. Und dann kommt Mama und Papa, macht den Rest weg. Das ist dann so der zweite Punkt. Und so geht es Schritt für Schritt. Und da habe ich so ein Fünf-Punkte-System, wo ich sage, okay, bei 5 Punkten bin ich in der Lage, alles so lange zurückzuhalten, bis ich die Möglichkeit habe, auf Toilette zu gehen, die Toilette zu benutzen, mich selber und die Toilette danach zu reinigen und danach auch noch Hände zu waschen und alles ist tutti. So, das sind 5 Punkte im Toilettengehen. Jetzt könnt ihr euch gern mal versuchen zu überlegen, wie lernt man denn da noch mehr? Ich meine, durchschnittlich geht jeder Bürger einmal am Tag groß. und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass da ein 6. Punkt in Sicht ist bei mir. Bei euch so? Toni, bei dir?
Ich habe mich gerade aufgehangen bei dem Gedanken, dass einer der ersten Skills, die ich in meinem Leben gelernt habe, kacken zu gehen ist. Sorry. Das ist so ein Duschgedanke, weißt du?
Sehr gut.
Aber ja, nein, ich wüsste nicht, wann denn ein sechster Punkt zu tragen kommen könnte, außer vielleicht für Frauen auf Rasthoftoiletten, wo man dann derartig geskillt ist, dass man dann nicht mal mehr die Klobrille berührt.
Ja, okay, das ist definitiv ein sechster Punkt.
Das ist ein sechster Punkt, ja. Oder 5,5 mindestens.
Ich kann mir auch vorstellen, dass viele Leute, die viel reisen, auch einen sechsten Punkt haben, wenn die über diesen Lochtoiletten hocken können und die auch safe benutzen können. Da ist auch mein großer Respekt. Aber dennoch sind dem Ganzen irgendwelche Grenzen gesetzt, dem Lernprozess. Ja. Und es wird ab einem gewissen Punkt sehr schwer, besser zu werden. Und das ist das, was ich eigentlich sagen möchte. Es gibt Punkte, dann wird es auch für den Charakter schwer, sich vorzustellen, wie geht das noch weiter. Das haben wir jetzt zum Beispiel bei der Frage mit der Konzentration. Wenn der Charakter lernen soll oder wenn der Spieler sich für seinen Charakter wünschen würde, dass er sich besser konzentrieren kann. Aber der hat ja schon eine Konzentration von 5 oder 6. Und das ist auch immer so mein Limit, zumindest jetzt hier in der London-Runde. 5, 6 Punkte ist schon arg viel. Und darüber hinaus, das ist einfach schwer. Wie mit dem Toilettengang, da müssen außerordentliche Dinge mit reinspielen. Und das verlange ich von meinen Spielern, dass sie da eine Außerordentlichkeit erlangen, um das zu erlernen. Ich versuche da auch Raum zu geben. Also wenn wir hatten das, glaube ich, schon, dass jemand auf Stufe 7 irgendwas lernen wollte, das muss natürlich angesagt werden vorab, weil das braucht bestimmte Umstände. Ich kann ja auch nicht lernen, überm Loch mein Geschäft zu erledigen, wenn ich kein Loch habe, über dem ich mein Geschäft erledigen kann.
Und über dem du das regelmäßig üben kannst.
Ja, ich könnte jetzt probieren, mich auf die Schüssel zu stellen, aber ob das so seinen Zweck erfüllt, ist eine andere Frage. Ja, oder umgedreht. Es gibt ja auch Leute, die sind die Lochtoiletten gewöhnt und können mit der Schüssel nicht.
Ich finde auch, ein Bidet erfordert ein gewisses Maß an Skill, wenn wir schon mal bei dem Thema sind.
Ja, definitiv.
Also ich gebe es zu, ich bin ein vollkommen durchschnittlicher Toilettengänger.
Ist so schön, wie wir gerade am Thema vorbeischrammen.
Es passt gut. Ich finde, das ist ein schönes Beispiel.
Ja.
Weil jeder sich damit irgendwie verbunden fühlt. Ne?
Der eine mehr, ehrlich, der andere weniger.
Thema, das bewegt die Nation.
Gerade jetzt, in Zeiten der Klopapierknappheit.
Klopapierkrise, ja, Klopapier, das weiße Gold.
Ich finde auch, alle, die kein Klopapier hatten, für mindestens 3 Tage, also wirklich 3 Tage ohne Toilettenpapier, trotz Stuhlgang, die haben sich mindestens einen sechsten Punkt verdient. Wenn sie das irgendwie überlebt haben. Wenn auch
vielleicht nur in Kreativität.
Ja, wahrscheinlich.
Aber ja, ich finde das schön, wie du das ansprichst. Das ist ja auch irgendwo logisch. Nehmen wir jetzt beispielsweise mal den Herschel direkt. Der hat jetzt 7 Punkte in akademisch. Da war die Ursprungsbegründung, ja, der hat ja seinen Doktor nie geschafft. Das ist ihm der fehlende 8. Punkt. Jetzt hat er seinen Doktor geschafft, aber das ist halt nichts, eigentlich ist es nichts gewesen, was außerhalb der Fähigkeiten lag, die er jetzt nicht schon an den Tag gelegt hat. Also er ist jetzt nicht sonderlich über sich hinausgewachsen.
Genau.
Da wäre ich jetzt auch absolut nicht dafür, ihm dafür den 8. Punkt zu geben. Weil es ist nichts irgendwie, also das ist ein außerordentlicher Wert. 7 ist definitiv weit über dem Durchschnitt. 8 ist ja das Höchste, was wir quasi verteilen. Was man eben als erreichen kann als Charakter. Ich sag, reicht vollkommen aus für derzeitige Zwecke. Und für alles andere, da muss ich mir aber ordentlich was einfallen lassen.
Ja. Zumal ja über dem Doktor noch ganz andere Grade liegen.
Exakt, ganz genau.
Und da ist noch Luft.
Definitiv. Da ist nur Luft.
Und 8 Punkte bedeutet ja nichts anderes als letztendlich zu sagen, da ist nichts mehr nach oben möglich.
Genau.
Ja. Und das muss man auch ein bisschen versuchen, im Blick zu behalten beim Lernprozess, gerade als Spielleitung zu sagen, Mensch, kriegt er da jetzt einen Strich für? Muss er da jetzt überhaupt für würfeln? Und wenn er das tun möchte, und bei mir ist es immer so, wenn es ganz leicht ist für denjenigen. Beispiel ist unser häufigster Wurf, Wahrnehmung und Aufmerksamkeit. Das lasse ich ja auch nicht immer würfeln. In der Regel fange ich an, Räume zu beschreiben. Wenn jemand in einen Raum kommt, wird der Raum beschrieben. Und wenn derjenige sich aber scharf umsieht und guckt, ob er irgendwas entdeckt, dann wird gewürfelt, weil dann sind es keine offensichtlichen Dinge mehr. Und selbst hier differenziere ich immer noch, da wir ja mit Vampiren spielen, was würde ein Mensch sehen und was würde ein Vampir sehen, der viel affiner ist für kleine Veränderungen oder ähnliches, der auch einen viel schärferen Blick hat.
Prinzipiell, genau, wesentlich ausgeprägtere Wahrnehmung.
Genau, und auch da müssen sie nicht alles würfeln. Gewürfelt werden wirklich versteckte Dinge oder Dinge, die versucht wurden zu verstecken. Und auch da ist es wieder die Frage, ab wo lernt man denn da? Ja. Und da sage ich gleich an alle meine Spiele, mit dem Wurf, Wahrnehmung und Aufmerksamkeit, egal wie oft ihr das würfelt, werdet ihr nie in einer von den beiden Dingen lernen. Ich bin dafür, dass man die Aufmerksamkeit einzeln lernen kann in Verbindung mit anderen Dingen und dass man auch die Wahrnehmung erweitern kann. Da hatten wir schon mal drüber gesprochen, zum Beispiel über Meditation etc.
Oder zum Beispiel, keine Ahnung, Sinne schärfen im Sinne von Gehör trainieren, indem man sich eine Augenbinde verpasst und das regelmäßig versucht.
Genau. Also man muss schon außerhalb des normalen Seins handeln und agieren. Und so wird bei uns gelernt. Ja, das nochmal, um das für die, die es jetzt interessiert, nochmal scharf abzugrenzen. Es gibt natürlich Dinge, die werden gewürfelt und die müssen auch gewürfelt werden, weil sie am Grenzbereich des Möglichen liegen oder einfach schwer zu machen sind.
Oder einfach jemand dagegen hält.
Genau. Dann wird gewürfelt. Das heißt aber nicht, dass ich dann automatisch darin lerne oder besser werde deswegen. Ja, das ist ja ganz oft, also gerade das Würfeln hat ja auch immer so einen Zufallsaspekt. Und ja, keine Ahnung, wer schon mal versucht hat, mit drei Bällen zu jonglieren und sich das selber beizubringen, der wird auch irgendwann mal den Moment, den allerersten Moment erleben, in dem er alle drei Bälle irgendwie in der Luft hat und danach wieder safe fängt. Und dann klappt es wieder stundenlang nicht. Dann könnte man die Krise kriegen und alle Bälle wegwerfen. Und genau das ist der Moment, in dem man würfelt. Also man hat halt gut gewürfelt, fängt alle drei Bälle, deswegen kann man es trotzdem noch nicht. Ja, so, genau. Und wer dann natürlich gezielter sich konzentriert und sich darauf fokussiert und nicht locker lässt und das immer wieder tut in genau der Härte und Schärfe, dann wird derjenige lernen. Aber das ist ja im normalen Spiel selten der Fall. Wenn ich jemanden Fremdes, der mir gegenüber ist und ich möchte den irgendwie manipulieren oder, keine Ahnung, über Charisma um den Finger wickeln, dann ist das eine Situation, in der passiert es einmal. Das macht nicht unbedingt einen großen Lernfortschritt. Und deswegen bei uns dann auch immer die Ansage, ein Punkt, also ein Strich. Und dann muss man das erstmal fünfmal machen und dann geht es irgendwie weiter. Ja, und auch nicht jede Aktion, die gelingt, ist automatisch ein Strich in der Sache.
Ja.
Ja.
Genau. Und du sprichst gerade schon von der Regelmäßigkeit und da ist mir auch noch was eingefallen, was ich auch relativ wichtig finde für sowohl Spieler- als auch Spielleiterpartei. Und zwar dieses klar und verständlich machen, dass man dieses und jene übt oder dass man dieses und jene üben möchte, eben auch auf diese und jene Weise und dass man das dementsprechend klar kommuniziert. Nehmen wir jetzt zum Beispiel, bleiben wir mal bei Herschel, der sich jetzt, keine Ahnung, in den Kopf setzen würde, dass er seinen Hauptpfad weiter ausbauen möchte und der dafür regelmäßig sich hinsetzt und das übt. Oder nehmen wir besser Nino, weil das ist tatsächlich ein Beispiel, was wir auch so hatten. Der regelmäßig gesagt hat, er geht jetzt schießen und er hat jetzt nichts zu tun, geht schießen, macht das und das. Das ist eine einfache Sache, um quasi erstmal am Anfang so ein paar Punkte aufzubauen, was ja vollkommen okay ist und absolut legitim, kann der Charakter machen. Aber die Tatsache, dass die Spielerin das ansagt und quasi nicht nur dem Spielleiter die Information gibt, okay, alles klar, der möchte da offensichtlich Punkte investieren. Je nachdem, wie er sich dann da anstellt, kriegt er die halt auch oder nicht. Ist eine Sache, aber gleichzeitig ist das auch ein Fairness-Akt gegenüber den Spielern, finde ich. Wenn man, es ist immer klar, man ärgert sich, wenn man im Nachhinein feststellt, ich hätte doch lieber das und das gemacht oder ich hätte doch lieber dieses und jene in der Zeit gesagt oder habe ich das und das nicht angesagt. Das ist definitiv zum Großteil eine Spielerverantwortung. Nicht nur dem eigenen Charakter gegenüber, sondern auch den anderen Spielern. Weil ich finde, im Nachhinein ist klar, das ist leicht gesagt, ja, mein Charakter hat das und das gemacht in der und der Zeit. Vielleicht hätte der Spielleiter dann darauf noch anders reagieren können. Oder aber die anderen Spieler hätten da noch eine Möglichkeit gehabt, dementsprechend anders dann darauf zu reagieren. Das ist nicht immer einfach und wie gesagt, es ist halt sehr ärgerlich, wenn man das vergisst, aber es ist eine gewisse Notwendigkeit und ist eben auch nur gerecht den anderen Spielern gegenüber, die dann ihrerseits darauf reagieren können, im Fall der Fälle. Wie gesagt, im Nachhinein kann ja jeder irgendwie sich hinsetzen und sagen, ja, mein Charakter hat das und das in der Zeit geübt, wie wir das vorhin auch schon hatten mit dem Singen.
Genau.
Und es ist, ich persönlich finde, es ist eine Spielerverantwortung, weil jeder Spieler natürlich für seinen Charakter handelt. Das Einzige, was der Spielleiter an dem Punkt halt wirklich machen kann, ist die Welt und den Raum geben. Ich meine, wenn nichts los ist, dann kann man das ja dementsprechend ansagen und halt versuchen umzusetzen. Wenn natürlich große Kampfsituation ist, in der alle Charaktere mit eingebunden sind oder sonstige bremslige Situationen, dann ist natürlich klar, dass das an der Stelle unpassender ist.
Das ist ein gutes Schlusswort.
Sind wir schon wieder so weit?
Ja. 47 Minuten.
Oh Gott, wir müssen aufhören.
Aber ich denke, wir haben unseren Punkt ziemlich gut klar gemacht. Wir lernen ohne EP und wir fühlen uns gut dabei, hoffe ich. Also ich fühle mich gut dabei.
Ja, ist natürlich dem Spielleiter immer wieder überlassen, in welchem System man denn da spielt und wie man das halt anpassen kann. Ne?
Ja.
Absolut. Aber ich glaube, diese Möglichkeit für dich, die wir jetzt gefunden haben mit den Strichen, erleichtert das Spielleiter-Dasein auch ein bisschen, weil jeder Spieler sich das halt irgendwie aufschreiben muss und du nicht für alle Spieler alles aufschreiben musst.
Ja, definitiv.
Mehr
Zeit für verwirrende Plots.
Und für Toilettengänge.
Genau, sehr guter Punkt. Gut, mit diesen Bildern möchten wir euch jetzt allein lassen.
Ich finde, das ist ein schönes Synonym für Dinge, die irgendwann ein Ende haben, skilltechnisch. Der Toilettengang-Skill. Es ist so ein Toilettengang-Skill.
Ja. Ansonsten bleibt gesund, haltet Abstand.
Wascht euch die Hände.
Und ansonsten bleibt nerdig.
Wie immer.
Dann macht's gut und wir hören uns beim nächsten Mal. Ihr Nerdudes.
Und Nerdettes.